Das ist meine Empfehlung generell auch an jeden guten Interim-Manager, dass sie eigentlich eine klare Positionierung einnehmen sollten und dass man dort einen roten Faden erkennen muss, dass ich sagen kann, ja, da stehe ich wirklich für. Und wenn mich jemand anfragt, kann er sich darauf verlassen, dass ich auch das fünfte, das sechste Mal genau hier auch performe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Sebastian, ich freue mich, dass es klappt.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung.
Klar doch. Wir haben uns persönlich kennengelernt an verschiedenen Stellen, zuletzt bei Markus Exler in Kufstein, glaube ich, direkt nebeneinander gestanden, ausführliche Gespräche geführt. Das war so ein bisschen der Startpunkt für unser Gespräch heute. Kommen wir direkt einmal ganz kurz zu dir. Du bist, im Grunde hast du die Ausfahrt genommen aus dem Profisport, kann man fast sagen, warst auf dem Weg dahin, hast sehr viele Sachen da gemacht, sehr ambitioniert, die Ausfahrt genommen, bist in die Unternehmensberatung eingestiegen, bei unter anderem bei SMP und bist dann, kann man sagen, von der Seitenlinie aufs Spielfeld gewechselt, um so ein bisschen in der Sportanalogie zu bleiben, hast sehr viel operative, interimistische Erfahrung sammeln können und das hat dich dann in den letzten Jahren näher an den Bereich Interim, Vermittlung, Executive Search heranbewegt, über Station unter anderem bei Atreus bist du heute selbstständig im Team bei Keyplayer am Markt. Und genau darüber und deinen Weg wollen wir heute reden und ein bisschen tatsächlich auch auf eure Studie eingehen, die ihr vor einiger Zeit rausgebracht habe, die ich sehr interessant finde. Da kommen wir später zu. Soweit erstmal von mir zu dir. Das ist nie perfekt. Jetzt bist du dran.
Ja, also wie gesagt, ich bin gebürtiger Hamburger. Dachte mal, mein Leben würde im Sport vor sich gehen. Habe mich damit Anfang 20 schwer verletzt. Rückblickend weiß man nicht, ob das jetzt Glück war oder Pech war. Aber das heißt, ich musste mich dann ein bisschen beeilen. Habe dann in 6 Jahren damals ja Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom gehört noch zu den alten Jahrgängen, ja, und dann noch 2 Master gemacht, ein bisschen Gas gegeben und dann, um die Zeit aufzuholen, mich für die Unternehmensberatung entschieden und ja, bei Strukturmanagement Partner gestartet. Dort 5 bis 6 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau, bin ich dort gewesen und von da aus dann eigentlich auch schon so ins erste interimistische Mandat hineingeschlüpft, als ich einen Kunden aus der Lebensmittelindustrie auch helfen durfte und dann für den nach China gehen durfte und das dann parallel zum Executive MBA gemacht habe. Und das hat sich so fortgesetzt. Rund 10, 12 Jahre habe ich das gemacht und habe dann bei einem weiteren Mandat, wo ich auch interimistisch in eine Deputy-CEO-Rolle gerutscht bin, mit vielen guten anderen Leuten und auch vielen Freiberuflern dort zusammengearbeitet. Und da kam schon so ein bisschen so der erste Gedanke, naja, die Keyplayer unter den Managern, keine Ahnung, ob ich gut war, aber da waren viele andere gute Leute, die muss man aus der Praxis kennen, ja, weil ich sag mal, da keiner von den Leuten, die ich dort kannte, ja, waren 4, 5, 6 Leute, alle sehr gut, die heute eigene Private Equity Gesellschaften haben, teilweise eigene Restrukturierungsberatungen haben, auch euer Produkt nutzen, das weiß ich auch. Ich glaube, ihr hattet einige von denen auch schon im Podcast drin gehabt, ja, ohne jetzt Namen zu nennen, stehen auf eurer Referenzliste mit drauf. Und die Leute sind freiberuflich unterwegs gewesen und keiner von denen kannte irgendeinen Interim-Provider und umgekehrt auch. Und ich bin damals dann tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, von einem Headhunter angesprochen worden, ob ich ein Unternehmen kenne, was sich Atreus nennt. Und ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung gehabt. Ja, ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht, dass es überhaupt Interim-Provider gibt und habe dann 2018 dort angefangen und habe dann, sage ich mal, das von der anderen Seite des Tisches kennengelernt und bin dann tatsächlich von Kunden angesprochen worden, die auch gesagt haben, deine Empfehlungen sind anders als die von anderen. Ja, ich habe mir auch nochmal ein Plattformmodell angeschaut. Also ich kenne auch beides, den klassischen Provider und auch ein Plattformmodell. Und habe dann, sage ich mal, mit heutigen Beirat von mir, der mich da immer irgendwie angestochen hat und gesagt hat, Sebastian, du musst das machen. Ehemalige Kunden haben zu mir gesagt, du musst das machen. Und habe dann tatsächlich Keyplayer gegründet mit der Positionierung, Empfehlungssicherheit und Empfehlungsqualität, weil ich einfach glaube, worauf es wirklich drauf ankommt, ist, dass der Manager keine Luftnummer ist und passt. Und danach haben wir unser ganzes Unternehmen ausgerichtet. Das heißt, die Leute kommen selber alle aus der Praxis. Ja, wir haben heute 27 Leute auf der Payroll, sind auch sehr stark gewachsen in 3,5 Jahren und haben dann auch noch ein großes Advisor Board aufgebaut mit knapp 30 Industrie-Advisern und Funktionsadvisern, um halt diese Praxiserfahrung halt mit reinzubringen. Daraus ist dann auch die Studie unter anderem entstanden, sprechen wir gleich drüber. Und besetzen heute Schlüsselpositionen interimistisch und in Festanstellungen und gehen sogar so weit, dass wir auch finanziell Verantwortung übernehmen für unsere Empfehlungen mit unserer Performance-Garantie und sind damit, soweit ich weiß, immer noch die einzigen in Europa, die so verrückt sind, das zu machen.
Da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal nachfragen. Ich gehe nochmal ganz zum Anfang zurück, zum Thema Sport, was mich einfach interessiert. Du hast nicht nur eine Sache gemacht, sondern gleich drei verschiedene oder vier verschiedene Sachen ausprobiert. Erzähl mal, was war dein Fable damals?
Du, ich kam ganz ursprünglich aus dem Fußball, habe da auch recht hoch gespielt, habe immer noch Tennis ein bisschen gespielt, das am schlechtesten von allem, deshalb mache ich das heute noch. Und nein, und ich war immer schnell technisch irgendwie ganz gut und habe da mit jemandem mal so trainiert zwischen den Saisons. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr Training damals die Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften gehabt im Mittelstreckenlauf. Und leider erkrankt, aber trotzdem das geschafft. Das gab es noch nicht so. Also wusste ich, ich habe da Talent und bin dann sehr, sehr schnell bis zur internationalen Olympianorm im Prinzip, habe ich mich dann irgendwie entwickelt. War Nationalmannschaft, war dann bei Bayer Leverkusen und der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Leute, die damals hinter mir waren, die wurden dann 6 Jahre später Europameister und ich saß an der Uni, ne? Also das war dann halt an der Stelle der Unterschied. Aber ich habe tatsächlich immer alles mit Leidenschaft gemacht, also auch beim Sport, wenn man dann sowas macht, da geht man volles persönliches Risiko, ohne Netz und doppelten Boden. Also gab es bei mir auch privat nicht im Hintergrund, war der erste in der Familie, der überhaupt irgendwie studiert hat. Ich habe mein ganzes Studium nebenbei auch gearbeitet, komplett 1000 Jobs. Der erste Job war sogar Softwareentwickler, also ich hätte euch sogar helfen können, ja.
Klasse, vielleicht kommen wir noch darauf zurück.
Genau.
Ich springe jetzt wirklich ein bisschen, aber ich gehe mal direkt auf Keyplay ein, weil du das Thema Performance-Garantie genannt hast, das interessiert mich. Was genau heißt das, wenn ich euch kaufe und der Interim-Manager am Ende nicht liefert, müsst ihr zurückzahlen oder wie sieht
also
das aus?
Wir besetzen ja Schlüsselpositionen interimistisch und in Festanstellungen. Ja, im Interim-Bereich ist es halt so, dass wir sehr transparent auch mit unseren Margen umgehen und einen Teil davon auch zur Zufriedenheit aussetzen können. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist, tatsächlich im Festanstellungsbereich gehen wir da noch ein Stück weiter. Da sagen wir, dass wenn es nicht funktionieren sollte, besetzen wir nicht nur kostenfrei nach, sondern zahlen auch die Hälfte unserer Provision zurück und machen alles 100% erfolgsorientiert. Das machen wir nicht, um irgendwie der Günstigste zu sein, sondern um einfach nicht transaktional incentiviert zu sein. Und ich habe damals mit Headhunter dann selber auch zusammengearbeitet. Da ist es mir halt auch aufgefallen, dass ich gesagt habe, naja, da wird halt jemand angesprochen, ja, derjenige, der halt vielleicht, ja, ist aus dem Nähkästchen geplaudert, derjenige, der irgendwie einen Job sucht, der muss sich dann irgendwie nicht noch mit seiner Frau am Wochenende besprechen und ähnliches. Und dann wird der Kandidat bequatscht und das Unternehmen bequatscht und dann hat man einen Deal. Und wenn es doof läuft, die Nachbesetzung macht dann vielleicht der Werkstudent. Und da habe ich gesagt, das wollen wir nicht machen. Es gibt vielleicht genug andere, die anders arbeiten, aber das ist jetzt ein extrem überzogenes Beispiel. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen im Prinzip die Leute haben, die man überzeugen muss, die nicht sofort antworten, wo man überlegen muss, wo man rangehen kann. Diejenigen, die einen halt auch nachhaltig, ja, weiterbringen, weil wir wollen nur bei einer nachhaltigen, wirksamen Besetzung verdienen. Und deshalb habe ich diesen Incentive im Prinzip hier komplett von den Partnern, von den Direktoren bis zum Researcher runtergebrochen. Deshalb müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Deshalb müssen wir mit ehrlichen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten arbeiten. Deshalb brauchen wir diese Praxisperspektive und müssen ein bisschen mehr dafür tun, um halt dann unsere Hand einfach irgendwie auch für den Kandidaten und die Besetzung ins Feuer legen zu können. Und das ist auch eine Grundlage im Prinzip, sag ich mal, neben der Vorauswahl und daneben, dass halt auch, man nicht nur diese Pool-Manager hat, die irgendwie alle haben, sondern dadurch, dass wir auch ein großes Advisor-Netzwerk haben, selbst aus der Praxis kommen, wie ich es eben beschrieben habe, wir auch unsere Praxisnetzwerke halt mit einbringen und dann Empfehlungen aus erster Hand geben können und auch vielleicht die Manager etwas anders prüfen können.
Dann lass uns zur Studie kommen. Restructuring oder Restrukturierung, besser auf Deutsch, ist Teamwork. Restrukturierung ist Teamwork, ist eure Studie. Und ich frage ganz offen zum Anfang mal ganz breit, worum geht's?
Ja, also ich sag mal, selbst aus der Restrukturierung kommt. Ich habe damals auch so einen Case gehabt. Da gab es eine namhafte Restrukturierungsberatung und derjenige hat dann aber auch mit sehr, sehr vielen, sage ich mal, wirklich Top-Freelancern zusammengearbeitet. Und das Ganze war sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben uns dann einfach gefragt, auch zusammen, ich habe ja auch, sage ich mal, andere Leute aus der Restrukturierung kommen, auch bei mir im Unternehmen drin, und haben uns eigentlich gefragt, naja, das Thema Zusammenarbeit, Unternehmensberatung und Interim-Manager, High-Level-Freelancer, operative Berater, die passen, ja, ist das irgendwo ein kongeniales Duo oder sind das missgünstige Schwestern, sind die komplementär oder nicht, ja, was muss man machen, damit das funktioniert, also wenn schon mal der Wille irgendwie bei allen Parteien da ist, dass es funktioniert, ist eine gute Voraussetzung. Und jeder geht damit anders um. Es gibt ja auch Unternehmensberatungen, die bei uns anfragen und auf uns vertrauen und mit uns zusammenarbeiten. Und da haben wir einfach gesagt, gut, das ist ein Thema. Das gucken wir uns mal irgendwo in der ganzen Breite in Deutschland, in der Unternehmensberatungslandschaft, bei den Interim-Managern, die das machen, bei Private-Equity-Gesellschaften, die auch im Value-Creation-Kontext ja diese Kombinationen oft haben, und bei anderen Stakeholdern der Restrukturierung, ja, ob das jetzt Anwälte sind, ob das jetzt Banken sind, und sprechen mit denen, wie deren Blick darauf ist und deren Erfahrung, um vielleicht auch irgendwo Best Practices rauszuarbeiten und ein Modell, wie so eine Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden kann.
Ja, klasse. Ihr unterscheidet da in der Problemerforschung zwischen unternehmensstrukturellen und organisatorischen, kulturellen Aspekten. Gib mir da mal ein Beispiel.
Ich glaube, das ist irgendwie so Teil unseres Schlüsselmodells, was wir dann entwickelt haben. Ich komme da gleich drauf, aber vielleicht vorweggenommen, bei diesem Schlüsselmodell geht es eigentlich darum, erstmal zu identifizieren, was ist tatsächlich irgendwo das Schlüsselproblem oder mehrere Schlüsselprobleme und Themen, ja, die vorliegen. Und dass man auch die grundsätzliche These dann hat, es ist jetzt vielleicht erstmal egal, ob das jetzt eine Unternehmensberatung oder Unternehmensberater macht, ob das ein Interim-Manager macht, ob das ein interner Mitarbeiter macht. Das Label ist egal. Wichtig ist, dass das, sage ich mal, der richtige Mensch ist, ja, der auf dieses Problem passt und verfügbar ist und sich auch ins Team einfügt. Das ist natürlich irgendwie Vorteil von Unternehmensberatung, dass das eingespielte Teams sind. Aber haben dann halt auch gemerkt, auch von den Aufgaben sind die eigentlich sehr, sehr komplementär. Kommen vielleicht später nochmal dazu, zu den Rollen. Und in diesem Schlüsselmodell kann man dann sagen, gut, es gibt da eher strukturelle Themen, was sich vielleicht jemand anschaut, der analytisch stark ist, konzeptionell stark ist, Generalist ist. Und es gibt vielleicht dann auch Themen, wo man halt, sage ich mal, den Spezialisten gibt, der fachlich gut ist, der managerial stark ist, der dann aber auch in der Umsetzung, sage ich mal, auch kulturell passen muss. Also wir haben auch, ich gebe dir mal ein Beispiel auch, ich will jetzt gar nicht in Bundesländern denken, Branchen und Größenklassen und Ähnlichen, aber es ist ganz offensichtlich, ich glaube, da kann jeder mit übereinstimmen, wenn ich einen Manager für die Schweiz brauche in der Restrukturierung oder ich brauche einen irgendwo für Deutschland, vielleicht noch in Hamburg, wo ich herkomme oder so, da ist dann, wenn da jemand mit einer ganz direkten Art, der kann gut sein, dort erfolgreich ist, wird er beispielsweise in der Schweiz nicht erfolgreich sein. So. Und das haben wir auch, wenn wir mit Schweizer Private Equity Gesellschaften arbeiten, die sagen auch, für den Manager geben wir eine super Referenz ab. In Deutschland hat das super funktioniert, aber bei unseren Schweizer Portfolio-Gesellschaften, auch wenn der super ist, da brauchen wir einen anderen CIO, CFO, COO.
Ja. Ja, gut aufgeschlüsselt, der Unterschied zwischen strukturellen und dann den organisatorischen und kulturellen Aspekten auch. Ihr äußert euch auch, und das interessiert uns natürlich auch unsere Hörer sicherlich, zur veränderten Beraterlandschaft und einem, ich paraphrasiere ein bisschen, nicht mehr angebrachten traditionellen Pyramidenmodell mit einem Partner ganz oben. Gibt es eine Alternative? Wie macht man es besser?
Also ich glaube, da sind wir nicht die Erfinder. Es gab mal ein White Paper vom Burkhard Schwenker, glaube ich, wo das auch schon mal so ein bisschen anklang und drin stand. Und das ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber das kam aus unseren Interviews heraus. Wir haben ja 70 Interviews geführt. Und jetzt lasst mich nicht lügen. Also ich glaube, sehr, sehr viele Interviews halt wirklich auch mit Managing-Partnern und von Restrukturierungsberatungen. Und da klang das so ein bisschen durch, dass halt die Kunden eigentlich auch immer mehr Seniore Ansprechpartner haben, auch von der Kundenseite her. Ich denke auch, die Themen sind irgendwo etwas komplexer geworden. Man hat jetzt viele spezifische Themen, die gelöst werden müssen, ob es auch irgendwie ESG-Themen mal sind, jetzt auch im PE-Kontext, ob es Digitalisierungsthemen sind, viele Themen, die man vielleicht dann auch nicht unbedingt immer auf der Bank sitzen hat und auch sitzen haben möchte. Ja. Selbst bei CIOs ist man heute so weit, dass man sagt, reicht nicht aus, dass er einfach nur CIO ist, sondern der muss dann oftmals auch schon irgendwo aus der Branche kommen, gewisse andere Erfahrungen mitbringen. Und dann braucht man natürlich, sage ich mal, wenn wir sprechen davon so einem Sanduhr-Modell, braucht man natürlich weiterhin die Leute, die mit unterstützen. Da kann man natürlich auch nochmal irgendwo sagen, welche Rolle da später vielleicht KI spielt, ja, dass das dann vielleicht sich die Sanduhr unten auch nochmal ein bisschen abflacht. Aber Fakt ist, glaube ich, schon, dass man, und da kriegt die Sanduhr dann halt die Hüften her, ja, dass man dann wirklich einfach da nochmal Spezialisten braucht. Entweder manche Beratungen ist dann eine Größenfrage, große Häuser haben das dann vielleicht, ja, und manche andere verfügen dann über ein empfehlungssicheres Netzwerk. Und das wird auch bei den Kunden immer mehr abgefragt, auch bei den PEs, ja, welches Netzwerk bringen sie denn mit, ja, und können sie diese Themen dann auch noch ableisten, ja, und das können fachliche Themen sein, internationale Themen sein, andere Sachen, die man gar nicht so passgenau und verfügbar parat haben kann.
Ja, gut nachvollziehbar. Kommen wir zum Thema Umsetzung, das ist ja unser Leib- und Magenthema. Ihr schreibt, dass es um dreierlei geht, mit den richtigen Leuten, die richtigen Dinge mit der notwendigen Dringlichkeit in Angriff nehmen. Die Leute, die Dinge und die Dringlichkeit. Da benutzt ihr drei Gleichungen oder man könnte sagen prozentuale Aufteilungen, die dabei helfen. Da habe ich ein bisschen genauer drauf gucken müssen. Erklär mal, wie genau funktioniert das?
Ich habe da auch genauer drauf gucken müssen. Ja? Das war einfach sozusagen. Naja, also diese Gleichungen, das sind ja alles Themen, die auch in den Interviews gefallen sind. Und uns fiel halt einfach auf, dass halt Interviewpartner mit unterschiedlichen Zahlen um sich geschmissen haben, wenn es einfach darum ging, die Restrukturierung umzusetzen und auch durchzusetzen. Ja, da geht es dann einfach darum, ja, wie viel Prozent unterstützen im Prinzip oftmals halt eine Restrukturierung. Ja, wie groß ist die schweigende Mehrheit anzusehen? Vielleicht 20% Unterstützer hast du. Du hast 60%, die schweigen, die zur schweigenden Mehrheit dann irgendwie gewonnen werden können. Du hast vielleicht 20%, die dagegen sind. Ja, wo du dann dir überlegen musst, wie gehe ich mit denen um? Und das war eigentlich ein Thema, was dann übergeleitet hat zu den Rollen, die ich halt im Projekt brauche. Ne? Ich hab ja wirklich Leute, die es fachlich können müssen, die es konzeptionell können, die Architekten sind. Ich brauche später aber auch irgendwo den Bauleiter, der die Leute extern, intern an der Stelle erreicht. Ja? Und brauche auch denjenigen, der bei Stakeholdern Vertrauen schafft. Also es gibt, viele können vielleicht irgendwie alle Rollen in einer Person abdecken, ja. Also wir haben da, ich glaube, 5 Rollen an der Stelle definiert, die immer wieder gekommen sind, die auch in einer Restrukturierung dann gegeben sein müssen.
Ja. Lass uns direkt darauf eingehen. Das bietet sich jetzt hier an. Ihr habt diese 5 Rollenprofile, ein bisschen am Planer hast du eben schon genannt, Koordinator und weitere. Was hat es damit auf sich? Lass uns einmal ganz kurz durchführen, damit wir das auffächern.
Ja, das ist halt zusammengefasst. Ich meine, einmal gibt's die Experten, ja, wo wir sagen, das sind welche von den Kompetenzen erfahrene Praktiker, ne, die umsetzungsstark sind, die langjährig erworbenes Fachwissen haben. Dann, wir haben es genannt, den Souveränen, ja, derjenige, sage ich mal, der das Thema Leadership abbildet, ja, und auch die Akzeptanz bei sämtlichen Stakeholdern hat, ja. Dann gibt's, sage ich mal, den Planer, ja, wenn man auch so in diesem Baustellenbild vielleicht einfach mal bleibt, ja, das sind dann typischerweise ja diejenigen, die konzeptionell stark sind, die Generalisten sind, nicht nur Konzeption, aber auch eine breite Umsetzungserfahrung mitbringen, ja, ein Stück weit, wenn wir vielleicht auch über PMO, über euren Home-Turf sprechen, ist da vielleicht auch der Planer mit dabei, aber auch derjenige, der Financial Modeling macht. Und dann gibt es eine weitere Rolle, den Koordinator, ja, der auch vielleicht noch stärker dann Richtung PMO geht, der halt das Controlling, Monitoring macht, ja, das Projektmanagement, aber halt auch jemand sein muss, der auch dann kommunikativ stark ist, ja, so, das ist, ich glaube, über das PMO können wir es auch nochmal dann unterhalten, ja, auch je nachdem, wo und wie es aufgehangen ist und ja, und dann nehmen wir vielleicht auch mal den Antreiber, braucht man auch, der führungsstark ist, entscheidungsfreudig ist, ja, operativ erfahren ist. Und dann kann man sich halt überlegen, diese einzelnen Rollen, wo liegen die? Ja, werden die durch einzelne Mitarbeiter, durch Unternehmensberater, durch einen Interim-Manager, der da vielleicht sehr spezifisch ist, der vielleicht dann der Experte für ein bestimmtes Thema ist, ja, verkörpert. Und darüber haben wir uns, sag ich mal, in vielen Interviews unterhalten und damit auseinandergesetzt und das dann einfach auf diese Rollen kondensiert, ja, von dem, was uns im Prinzip an Feedback gegeben wurde.
Ich habe gerade ein bisschen in meinem Kopf, wenn man die Erläuterung, die Beschreibung und die Erläuterung dazu hört, Experte, Souverän, Planer, Koordinator und Antreiber, wenn ich durch meine Projekterfahrungen, auch die aktuellen Kunden, wir haben einige Interim-Manager ja auch, die mit uns zusammenarbeiten, durchgegangen. Mein Gefühl ist, dass da viele von denen einige Checkmarks setzen, keiner sicherlich alle, aber ich vielleicht auch nicht in der Situation, an dem Luxus bin, dass ich sagen kann, ich hole mir eine Person pro Rolle rein, sondern ich muss es wahrscheinlich auf mehrere Schultern verteilen und so ein bisschen auch hybride Situationen haben. Ist das, würdest du dem zustimmen oder?
Ja, also wenn ich jetzt so die Überschrift von unserer Studie nehme, da steht drauf, Restrukturierung ist Teamwork. Und es ist ja tatsächlich so. Also ich glaube auch, die Zeiten der Einzelkämpfer sind vorbei. Ja, zumindest bei anspruchsvollen Restrukturierungen auch von der gewissen Größe. Und man sieht ja auch Entwicklungen auch im Unternehmensberatungsmarkt. Man sieht da ja, das ist ja Public Knowledge, ja. Ich meine, Roland Berger hat sich eine Sozietät dazugekauft, LX Partner hat das gemacht, andere, man kann so weiter, andere auch, ja. Das ist ja ein Schritt in diese Richtung, wobei man dann auch immer wieder hinterfragen muss. Ich meine, diese Sozietäten bestehen irgendwie aus 10, 20 Interim-Managern. Wenn die jetzt zu 70% irgendwie oder 80% ausgelastet sind und du hast eine Anfrage und brauchst den Experten und eine bestimmte Rolle, wie viele bleiben dann übrig, um es wirklich ganz passgenau zu besetzen? Und dann wird auch immer wieder auf uns natürlich zurückgegriffen, ne? Und das ist, glaube ich, eigentlich das Schöne. Ich sage auch immer, wir sind ja eigentlich auch ähnlich wie eine Beratung, ohne dass wir denen Konkurrenz machen. Also uns wird jetzt keiner irgendwie fragen für ein Konzept oder ähnliches. Aber wenn mich jemand fragt, hast du einen bestimmten, bleiben wir mal beim Experten oder einen CIO oder ähnliches, der genau darauf passend ist und kurzfristig verfügbar ist und bewährt ist, dann muss ich niemanden verkaufen, der auf der Bank sitzt oder auf der Payroll sitzt, sondern dann kann ich mich eigentlich zurücklehnen und sagen, ja, ein paar Ideen habe ich schon, wir gucken auch nochmal ganz strukturiert und nach 48 Stunden kann ich dir sagen, ob ich genau denjenigen für dich verfügbar habe, wo wir im Prinzip dann auch unsere Hand für ins Feuer legen können.
Ist dann eine richtige Interpretation, wenn ich sagen würde, dass die, Alex hast du gerade genannt, auch andere Beratungen machen das ja, haben, man könnte sagen, Inhouse-Teams aus im Grunde Interim-Managern, die diesen Track-Record haben, dass das im Grunde die Grundauslastung sozusagen dann in-house bedient werden soll, während Lastspitzen oder auch Spezialthemen dann doch eher anders gesourced werden? Du schüttelst den Kopf ein bisschen.
Also die Frage ist ja immer irgendwie, was passiert auf Kundenseite? Ja? Hat der Kunde ein Insight-Problem oder gibt es dort ein Execution-Problem, ja, bei der Restrukturierung? Und es geht doch eigentlich darum, wenn man jetzt mal im Sinne vom Kunden denkt, den bestmöglichen Mann oder Ergänzung des Teams, ja, dem Kunden zur Verfügung zu stellen. So, wenn der selber auf der eigenen Bank ist oder wenn man den beim Kunden selber identifiziert und ins Team mit einbindet, also das ist ja auch ein gangbarer Weg, ja, dann ist das super. Und natürlich, sage ich mal, auch wenn das dann ein anderer Externer ist, muss ich immer ein Interim-Manager sein. Es gibt ja auch kleine operative Beratungen, die vielleicht auch für Spezialthemen passen. Ja? Also das Label, da würde ich jetzt mal von abgehen, das ist, glaube ich, an der Stelle egal. Und wenn das ein Schlüsselthema ist und diese Gewichtigkeit auch hat, sollte man auch den Aufwand treiben, dort wirklich die richtige, passende Ressource draufzusetzen, die einem dann auch Ergebnissicherheit bringt für dieses Schlüsselthema, genau dieses Thema zu lösen und dort im Prinzip die Erwartung zu erfüllen und das Ergebnis zu bringen. Und das ist das, und die Situation, wo wir halt dann auch oft angesprochen werden. Und da muss man aber zusätzlich gucken, ob derjenige auch ins Team passt und sich auch mit integrieren lässt. Und da hilft das natürlich, wenn man selber die Situationskompetenz kennt und hat. Und da kann ich jetzt, glaube ich, auch sagen, da habe auch ich selber in der Praxis, in der Zusammenarbeit mit Externen im Team, da habe ich sowohl Gutes wie auch Schlechtes erlebt. So. Und da ist es halt unser Job im Prinzip, diese Situationskompetenz mit reinzubringen und auch da unsere Hausaufgaben zu machen, dass das nicht passiert. Und diejenigen, die da mit uns zusammenarbeiten, vertrauen uns auch, dass wir diesen Job erledigen.
Du hast gerade eben ein wichtiges Stichwort gegeben, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil das auch für uns natürlich ein wesentlicher Bereich ist. Das hast du selbst gesagt, die Bedeutung des PMOs im Transformationsprozess wird auch bei euch klar hervorgehoben. Fasse das nochmal ganz kurz für uns zusammen. Warum ist ein PMO wichtig?
Ja, also die Frage ist, wo hängt man es irgendwo auf? Ich habe es in der Praxis selbst erlebt erstmal, dass ein PMO teilweise sogar in der Geschäftsleitung aufgehangen war und halt dann auch den entsprechenden Durchgriff hatte und auch derjenige, der das PMO gemacht hat, auch Geschäftsleitung kann, ja, und mehr ist als der Aktivitäten-Tracker, ja. Und manchmal wird es auf einer ganz anderen Höhe aufgehangen. Aber letztendlich ist das PMO im besten Fall ja auch mit Antreiber, ja auch mit Controller, auch mit Planer, wenn wir jetzt mal bei diesen ganzen Rollen bleiben, und kann auch in Teilen, wenn es die richtige Person ist, auch mit der Souveräne sein, ja, der auch dadurch, dass einfach Transparenz geschaffen wird, auch dann wiederum Vertrauen erzeugt, auch bei anderen Stakeholdern. Also nicht nur derjenige, der, sage ich mal, die Aktivitäten trackt und das Tool bedient.
In diesen Fällen findet ihr ein PMO vor, wo ihr sagen würdet, ja, da ist eigentlich ein Grundstock, eine gute Basis, um das jetzt vielleicht auszuarbeiten oder zu ergänzen noch? Oder müsst ihr wirklich Groundwork betreiben oder müssen das eure Mandanten dort?
Also in der Umsetzung, würde ich jetzt mal sagen, gibt es zu 80-90% ein PMO in irgendeiner Form. Ja, so. letztendlich glaube ich, wenn Externe reinkommen, dass es schon gut ist, wenn die vielleicht als gestandene Manager einfach das ganze Thema übernehmen sollen und noch kein PMO da ist, wenn man den ein bisschen schult und ein PMO halt auch mit zur Seite stellt.
Wir reden ja im Grunde immer wieder hier in Richtung Transformation, auch Restrukturierung nimmst du häufig in den Mund. Von daher frage ich mal ganz spezifisch auf den Interim-Manager, den man als Restrukturierer, nämlich den CRO, begreifen würde. Wie verändert sich die Rolle des CROs in den letzten Jahren?
Also eine Sache, die wir sehen, eine erfreuliche Entwicklung ist, dass es auch immer mehr Jüngere gibt, die sagen, ich habe restrukturiert, ich kann restrukturieren, ich habe da einen Track Record, ich muss mir heute keine Sorgen machen, wenn meine Selbstständigkeit nicht funktioniert, dass ich nirgendwo mehr einen Job finde. Ja, ich gehe das Risiko ein, ich möchte selbstbestimmt arbeiten, ich möchte gerne CRO werden. Das war, glaube ich, eine ganze Zeit lang, ich glaube, wenn man jetzt mal vom CRO-Nachwuchs sprach, war das etwas schwieriger. Wir sehen, dass es da eine ganze Menge von Leuten gibt, die neu in den Markt mit hineintreten, die vielleicht auch ein bisschen offener sind. Deshalb sagte ich, dass eben auch die dann auch schon solche Tools, wie ihr sie habt, und andere mitbringen. Ja? Dann gibt es noch immer noch die ganz klassischen alten, ja, CEOs, und alt ist nicht schlecht, ja, aber es muss auch da wieder dann kulturell und für die Situation passen, und der deckt dann ja auch gewisse Rollen mit ab, ja, ist er vielleicht an der Stelle souveräne. Aber wenn das auch durch eine Beratung schon mit abgedeckt ist, ja, und es wird eigentlich eher jemand anderes gesucht, der eine bestimmte Expertise noch mitbringt, ja, dann ist so ein, sage ich mal, vielleicht so ein jüngerer CRO an der Stelle auch keine schlechte Alternative. Und wir merken halt auch, dass die CROs auf der anderen Seite, auch wenn neue in den Markt eintreten, trotzdem immer mehr zur knappen Ware werden. Also wenn man sich jetzt mit Banken unterhält, werden die dann auch sagen, dass immer häufiger CROs gefordert werden und mit eingebunden werden in der Restrukturierung. Es aber gar nicht, aus deren Sicht auch gar nicht so viel Gute gibt. Und man muss natürlich auch schauen, bei den Eintritten, ja, Gute treten ein. Aber der Begriff CRO ist ja auch nicht geschützt. Also es gibt ja auch, ohne es despektierlich zu sein, Leute, deren Restrukturierung besteht darin, dass sie die Restrukturierung erst möglich gemacht haben in ihrem Unternehmen vorher, und auf Basis dieser Erfahrung dann sagen, so, jetzt möchte ich gerne mich hier als CRO auf dem Markt anbieten. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Und vielleicht noch ein letzter Punkt ist, man kann sehr viel zu CROs erzählen. Was ich auch feststelle, und das ist jetzt, wie gesagt, nicht durch eine Studie fundiert, aber was ich trotzdem feststelle, ist, auch im Laufe der letzten 5 Jahre, dass die Anforderungen an CROs immer spezifischer werden. Das habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Also es reicht nicht im Prinzip, sage ich mal, CRO bei 3, 4 Restrukturierungen erfolgreicher CRO zu sein, sondern ob es jetzt Branche ist, ob es andere Themen sind, da wird halt doch immer stärker hingeschaut. Dann ist die Frage, ist es eher ein CRO/CFO, ein CRO/COO? Es hängt auch sehr viel, auch da wieder ist das Teamwork sehr viel davon ab, wie die Organisation beim Kunden sonst aufgestellt ist, welche Ressource der CRO mit abdecken soll, ja, in welcher Phase der Restrukturierung wir uns befinden. Und dann kommen halt sehr, sehr spezifische Anforderungen, und die muss man dann entsprechend bedienen. Und auch deshalb braucht man eine große Grundgesamtheit an wirklich guten CROs.
Wäre das eine Empfehlung auch von dir in Richtung der, gerade vielleicht auch der angehenden CROs? Wir sehen das ganz eindeutig, was Branchen angeht. Die CROs, mit denen wir ja zusammenarbeiten, haben einen gewissen Track Record. Wir kennen Leute im Fashion-Bereich zum Beispiel, die machen kein Automotive und vice versa. Würdest du das auch als Empfehlung herausgeben an junge, angehende CROs, dich dort zu entscheiden quasi, wo ich mich drauf konzentriere?
Das ist meine Empfehlung generell auch an jeden guten Interim-Manager, nicht nur bei den CROs, dass sie eigentlich eine klare Positionierung einnehmen sollten und dass man dort einen roten Faden erkennen muss, weil, ich sag mal, jeder Interim-Manager CRO befindet sich am Ende ja auch in einer Wettbewerbssituation. Es ist ja nicht so, dass nur einer angeboten wird. Also erstmal müssen sie zu den Top 3 gehören, die wir anbieten. So, und wenn es keine Top 3 aus unserer Sicht gibt, dann bieten wir auch nur 2 an, ja, so. Und die müssen im Prinzip, ja, sich dann dort auch durchsetzen. Und wenn ich meine Positionierung verwische und alles mache und opportunistisch am Markt agiere, also erstens ist die Frage, ob ich dann auch immer gut bin und die Qualität nicht darunter leidet. Und zweitens baue ich im Prinzip nicht diesen roten Faden, diese Positionierung, diese Expertise in dem Maße aus, dass ich sagen kann, ja, da stehe ich wirklich für. Und wenn mich jemand anfragt, kann er sich darauf verlassen, dass ich auch das 5., das 6. Mal genau genau hier auch performe, die Performance bringe und dementsprechend mich bei Anfragen auch durchsetze. Also insofern ist es meine ganz klare Empfehlung. Das
ist im Grunde Strategy 101, USP, Value Proposition,
genau,
da klar
genau,
zu sein.
Genau, also wenn ich jetzt CEO bin oder wenn ich jetzt Interim Manager bin und ich habe verschiedene Optionen für nächste Projekte, dann sollte ich nicht das Projekt nehmen, wo ich vielleicht nochmal irgendwie 1,50 Euro irgendwie mehr verdiene oder ähnliches, ja, sondern sollte ich das nehmen, was den besten Fit, ja, für mich hat und meine Positionierung weiter ausbaut und verstärkt und, ja, und mich eigentlich noch stärker macht. Danach sollte ich gehen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich springe mal vom, oder erweitere das mal von dem Kreis jetzt hier, über den wir reden, von dem CRO zu vielleicht anderen Interim-Managern, gerne auch dem PMO, der Geschäftsführung und natürlich auch der Restrukturierungsberatung, die klingt ja auch mehrmals an. Und es passt ja zu eurer Studie. Wann ist denn dieses Team erfolgreich?
Ich glaube, wenn jeder sich seiner Rolle bewusst ist, ja, und das akzeptiert ist, man gemeinsam erfolgreich sein möchte und wenn die richtigen Leute im Prinzip auf diese einzelnen Positionen spielen. Ist, glaube ich, ähnlich wie bei einem Fußballspiel.
Sebastian, ja. Jetzt haben wir einen guten Streifzug durch eure Studie gemacht und am Anfang steht es ja auch, das Thema Teamwork steht im Vordergrund, das Team. Von daher würde ich gerne noch einmal, und das zum Abschluss dann, über die unterschiedlichen Rollen einfach sprechen. Vielleicht nochmal so ein bisschen kontrastieren. Ihr habt da ein wunderbares Schaubild, den Helm, die Baustelle. Vielleicht können wir es auch nochmal sozusagen plakativ zusammenfassen. Den Interim, den CRO, die Beratung. Fächert das noch einmal für uns auf.
Sehr gerne. Also man sagt ja immer so, ein Bild sagt vielleicht mehr als 1000 Worte. Und in der Restrukturierung gibt es ja viele Bilder. Wir wollten ja nicht nochmal das Schiff und die Brücke und Ähnliches bemühen. Aber ich glaube, die Baustelle hatte noch keiner. Und wenn wir jetzt einfach mal bei der Baustelle, arbeitet man ja auch zusammen. Es gibt irgendwo den Architekten. Und jetzt kann man klischeehaft sagen, das ist vielleicht dann die Unternehmensberatung, die das Gutachten macht, ja. Dann gibt es irgendwo den Bauleiter nachher in der Umsetzung. Der Bauleiter ist vielleicht der CRO, kann aber auch die Beratung mit sein, arbeiten dort im Schulterschluss zusammen. Gibt dann dort auch noch ein PMO, das ist dann so die Bauleitung. Und da gibt es ja mehrere Arbeitspakete. Und wie ich schon sagte, vielleicht sind einige davon wirklich dann auch Schlüsselfaktoren für den Erfolg, einige dieser Arbeitspakete. Und dafür gibt es auf der Baustelle dann ja auch verschiedene Gewerke. Ja? Und für diese Gewerke holt man sich dann ja auch den einen oder anderen Handwerker und externen holt man sich dann dort auch mit rein. Und für diese Gewerke und diese Handwerker, das können dann zum Beispiel auch Interim-Manager sein. Könnten aber auch Mitarbeiter, die man in der Firma findet, die dafür besonders geeignet sind oder eine spezialisierte Beratung. Oder ähnliches. Ja. Und deshalb passt dieses Baustellenbild eigentlich ganz gut. Ne? Sowohl, sag ich mal, Architekt als auch irgendwie Bauleitung sind ja schon dafür verantwortlich, dass die Sachen in Zeit, Kosten, ja, Qualität, ja, nachher dort so entstehen, dass dann auch das Gebäude nachher die Funktionen so erfüllt wie vorgesehen. Und müssen dann halt die einzelnen Zulieferer auch mit steuern und die müssen aber auch ihre Qualität bringen. Und dort vertraut ja dann auch der Architekt darauf, welchen Bauleiter nimmt und der Bauleiter vertraut ja auch auf die entsprechenden Partner, die er als Zulieferer mit reinnimmt. Also auch da ist es Vertrauenssache, genauso wie bei uns auch.
Ja, klasse, super Summary und tatsächlich the best man oder the best woman auch für den Job. Darum geht's bei euch. Klasse, gut zusammengefasst und ein guter Case, glaube ich, auch für das, was ihr macht am Markt und eine absolute Daseinsberechtigung. Da gibt's, glaube ich, keine Zweifel.
Wir geben uns Mühe, danke.
Das weiß ich. Sebastian, ganz vielen Dank für die Zeit, fürs Gespräch.
Danke dir. Also, schönen Tag noch. Ne? Danke, Christian. Ciao.
Der Podcast Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.